Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Ob in den USA, in Ungarn oder zuletzt in Frankreich, die Demokratie steht in vielen Ländern auf der Welt unter Beschuss. Viele, so scheint es, wissen ihren Wert nicht mehr zu schätzen. Was kann Bildung, was kann Schule tun, damit sich das wieder ändert? Diese Fragen stellen wir heute hier bei Campus und Karriere. Außerdem geht es um die generalisierte Pflegeausbildung, die vor 4 Jahren eingeführt wurde. Das Ganze mit mir am Mikrofon, Mathis Jungblut. Herzlich willkommen. Die Demokratie steht gerade von vielen Seiten unter Beschuss. Nicht nur in Europa, zum Beispiel in Frankreich oder Italien, aber auch in Deutschland zum Beispiel haben die politisch motivierten Straftaten im letzten Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Parteien wie die AfD haben hohe Zustimmungswerte. Außerdem hat der Gaza-Krieg nochmal ganz eigene Herausforderungen im Bereich der Demokratiebildung an den Schulen gebracht. In diesen Zeiten wird dann immer schnell auf die Schulen geschaut und gefragt, lernen die Schülerinnen und Schüler dort den Wert der Demokratie? Gibt es genug Demokratiebildung? Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat sich diese Fragen angeschaut und dazu eine Stellungnahme vorgelegt. Sie fordert darin vor allem, Demokratiebildung in Schulen noch besser zu verankern. Darüber kann ich sprechen mit Felicitas Thiel. Sie ist Co-Vorsitzende der SWK, außerdem Professorin für Schulentwicklungsforschung an der FU Berlin. Schönen guten Tag, Frau Thiel.
Ja, schönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Demokratiebildung besser in den Schulen verankern, heißt es in der Stellungnahme. Was genau heißt das?
Ja, zunächst müssen wir sagen, das ist ein Kernauftrag der Schule. Das ist in den Schulgesetzen verankert, auch in einigen Ländern in den Landesverfassungen. Und die aktuellen Anlässe haben Sie ja gerade schon gesagt. Wir gehen davon aus, dass man Demokratiebildung auf 3 Ebenen verankern muss. Und die unterste Ebene und die Basis dafür legt der Fachunterricht, und zwar nicht nur in Politik, sondern auch in Geschichte. Dann muss man Demokratiebildung als fächerübergreifendes Prinzip verankern, weil die Schülerinnen und Schüler mit ihren Anliegen, zum Beispiel zum Nahostkonflikt oder zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, natürlich nicht warten, bis dann der Politikunterricht beginnt, sondern das thematisieren die in jedem Unterricht. Und die dritte Ebene ist dann die Schulentwicklung. Eine Schule braucht eine Strategie dafür, wie sie zum Beispiel auch mit Extremismus oder Radikalisierungsprozessen umgeht. Sie braucht aber auch eine Strategie zur Durchsetzung von Regeln des Respekts, der Toleranz. Und sie muss Partizipation für Schülerinnen und Schüler gewährleisten.
Wenn ich das mal auf das Konkrete runterbrechen kann, also einerseits soll der Fachunterricht Politikgeschichte gestärkt werden, andererseits soll Demokratiebildung auch in anderen Fächern Raum bekommen. Wie genau stellen Sie sich das vor im Alltag?
Ja, also Fachunterricht ist uns ganz wichtig und das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Stellungnahmen. Das ist wirklich die Basis und man kann Demokratiebildung auch nicht auslagern in die außerunterrichtlichen Angebote des Ganztags. Das ist wichtig. Die Schülerinnen und Schüler müssen was wissen über die Institutionen der demokratischen Gesellschaft, über Minderheitenschutz, damit sie verstehen, dass Mehrheitsentscheidungen eben nicht immer umgesetzt werden. Sie müssen aber auch historisches Wissen haben, um historische Narrative zu erkennen, die ja eine ganz große Rolle spielen für die kollektive Identitätsbildung. Schauen Sie nach Russland, wo ein historisches Narrativ benutzt wird, um einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land zu rechtfertigen. Und das ist wichtig, das ist die Basis. Wissen, aber auch Urteilskompetenzen, Argumentationskompetenzen. Und da müssen wir genau hinschauen, haben wir die Curricula auch entsprechend mit Schwerpunkten versehen, die in einer pluralen, kontroversen Gesellschaft gerecht werden und haben wir die richtigen Methoden, die richtigen didaktischen Ansätze für die Schülerinnen und Schüler. Das ist der erste Punkt. Fächerübergreifend heißt einfach, dass Lehrkräfte auch kontroverse Themen thematisieren können, wenn sie dann auftauchen und die nicht einfach ignorieren. Und das ist natürlich besonders schwierig, wenn man nicht dafür ausgebildet wird. Aber die Länder haben jetzt zum Beispiel auch zum Nahostkonflikt sehr schnell reagiert zum 7. Oktober und haben viele gute Materialien entwickelt. Und sowas brauchen wir eben grundsätzlich gut abrufbare Materialien, bei denen sich dann alle Lehrkräfte bedienen können. Das wäre so der Unterschied zwischen dem Fachunterricht und dem fächerübergreifenden Unterricht.
Ja. Schauen wir noch mal kurz auf den Fachunterricht. Heißt es auch mehr Schulstunden für Politik und Geschichte, wenn
ja,
Sie die Bedeutung hervorheben?
Ja, wir sehen ja in manchen Ländern, es gibt eine Lücke zwischen der Klasse 5 und 6 im Unterricht Geschichte und insbesondere Politik. Und wenn wir jetzt uns auch anschauen, die Befunde zur Verbreitung von Fake News und Desinformation in TikTok, die gerade gerade für diese Altersgruppe ganz besonders relevant sind, ist es eigentlich unlogisch, den Politik- und Geschichtsunterricht gerade dort nicht vorrätig zu halten. Wir glauben, man muss diese Lücke schließen und man muss insbesondere auch in der politischen Medienbildung mehr tun. Da brauchen wir auch adressatengerechte Ansätze. Wir verfolgen jetzt immer so einen Entlarvungsansatz, dass wir immer versuchen, den Schülerinnen und Schülern beizubringen, was ist denn da falsch, warum ist das falsch, wo ist die Manipulationsstrategie zu entdecken. Und es gibt neuere Ansätze, die davon ausgehen, dass man so eine Art Impfeffekt erzeugen kann, wenn man die Schülerinnen und Schüler mit geringen Dosen dieser Falschinformationen konfrontiert und spielerische Lernumgebung, die sehen dann aus wie eine TikTok-Oberfläche, nutzt. Und man sieht eben, die Effekte sind ganz beachtlich. Sie sind eher in der Lage, solche Desinformationsstrategien, Manipulationsstrategien zu erkennen. Also es betrifft das Curriculum, es betrifft aber auch die Gestaltung des Unterrichts, adressatengerechte Ansätze, und zwar in beiden Fächern Politik und Geschichte.
Kommen wir auf das fächerübergreifende Element nochmal zu sprechen. Lehrer müssen dafür ausgebildet sein, auch ein Biolehrer meinetwegen, darüber zu sprechen. Da sind wir dann bei Weiterbildungen. Das ist natürlich ein virulentes Thema, darüber sprechen wir schon lange. Wie kann das denn noch verstärkt werden?
Ich würde sagen, dass wir die fachfremd unterrichtenden Lehrer und Lehrerinnen besser ausbilden. Und das hat mich wirklich überrascht, wie viele das sind. Das sind in manchen Schulen 50%, ne? Und gerade den Sek-1-Schulen, den Nicht-Gymnasialen in der Sek-1 sind das ganz viele fachfremde Lehrkräfte, die dort unterrichten. Und da brauchen wir dringend Weiterbildung, weil man sieht eben auch, dass gerade diese Lehrkräfte nicht in der Lage sind, die virulenten Themen dann auch aufzugreifen und mit den Schülerinnen und Schülern zu diskutieren. Ja, und grundsätzlich, Fortbildung kostet Geld, ne? Wir müssen auch mal schauen, haben wir die Fortbildung gut genug organisiert? Da haben wir in unserem Gutachten zur Lehrkräftebildung auch ein ganzes Kapitel dazu geschrieben. Manchmal weiß man überhaupt gar nicht, was angeboten wird oder wo das Geld verschwindet. Insofern kann man in dem Zuge der Überprüfung, der fälligen Überprüfung der Fortbildung auch mal gucken, wie sind eigentlich die Angebote für die Demokratiebildung.
Ja, Forderungen nach Demokratiebildung werden immer lauter. Das kostet aber natürlich auch alles Geld. Die Bundesregierung will aber jetzt in vielen Bereichen sparen. Das passt nicht zusammen, oder?
Naja gut, wir haben ja jetzt das Startchancenprogramm und da spielt Demokratiebildung sicher auch eine große Rolle. Wir werden uns das auch nicht leisten können, gerade bei der Radikalisierungs- und Extremismusprävention nachzulassen. Weil wo, wenn nicht in Schule, wollen wir diese Kinder erreichen? Nach der Familie verbringen die die meiste Zeit in der Schule. Die Lehrkräfte müssen geübt sein, das zu erkennen. Und das kann Schule selbstverständlich nicht selbst lösen. Wir brauchen gute Partner. Das geht von Beratungsstellen über Schulpsychologinnen, Psychologen bis zu Sicherheitsbehörden. Da gibt es gute Konzepte, auch was Meldepflichten, Melderegeln betrifft, auch die Unterstützung der Eltern und so weiter. Die kann man implementieren, aber das muss man schon machen. Und dafür muss das Geld auch da sein.
Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat heute eine Stellungnahme vorgelegt. Sie fordert darin, Demokratiebildung in deutschen Schulen stärker zu verankern. Und darüber habe ich vor der Sendung mit der Co-Vorsitzenden Felicitas Thiel gesprochen. Vor 4 Jahren, also im Januar 2020, wurde die generalisierte Pflegeausbildung in Deutschland eingeführt. Die bisherigen Ausbildungsberufe Altenpflege, Kranken- und Kinderpflege wurden also zusammengelegt. Das Ziel: mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, denn der Fachkräftemangel in diesem Bereich war und ist riesig. Aber die Zusammenlegung hieß auch weniger spezifisches Fachwissen. Und das merken vor allem die hochspezialisierten Berufe in der Kinderkrankenpflege. Raphael Moos hat eine Kinderklinik in Heilbronn besucht und festgestellt, dass Pflegekräfte dort erstmal nachgeschult werden müssen.
Auf einer Kinderintensivstation muss jeder Handgriff sitzen. Teils schwerkranke Kinder mit Ernährungssonden, winzige Frühgeborene, mini-kleine Kanülen, Beatmungsgeräte und starke Medikamente. Doch schon auf der normalen Kinderstation viel erfahrenen Pflegekräften wie Regina Engelhardt beim Einarbeiten von frisch Examinierten auf, dass die Neuen im Team eine intensivere Begleitung als die Vorgängerjahrgänge brauchen.
Also die praktischen Fähigkeiten, die müssen richtig intensiv geschult werden, die sitzen noch nicht. allein schon bei den einfachen neugeborenen Infektionen, bei Inkubatorpflege, da fehlt einfach das komplette Hintergrundwissen.
Sarah ist eine von den Neuen. Auch die 21-Jährige beschreibt solche Situationen.
Gerade bei den intravenösen Medikamenten, die wir aufziehen, brauchen wir manchmal noch Unterstützung und haben Fragen, wie man das richtig ausrechnet.
Grund für die Defizite ist laut Klinik die von der Bundesregierung beschlossene Reform der Ausbildung. Vor 4 Jahren wurden die eigenständigen Berufe Altenpflege, Kranken- und Kinderkrankenpflege zu einer Ausbildung zusammengefasst. Das bedeutet mehr Flexibilität auf dem Arbeitsmarkt, aber eben auch deutlich weniger Spezialisierung. Die SLK-Klinik hat reagiert und ein Nachqualifizierungsprogramm erarbeitet. Sarah und andere Freiwillige drücken jetzt in Abständen wieder die Schulbank in der hauseigenen Gesundheitsakademie.
Also anfangs war es wieder herausfordernd, in die Schule oder wie in die Fortbildung zu gehen. Aber im Nachhinein merkt man dann, wenn eine Station kommt, dass wir noch viel Lücken haben.
Geübt wird auch praktisch, in einem voll ausgestatteten Simulationsraum. Eine Baby-Spezialpuppe liegt in einem Inkubator, umgangssprachlich Brutkasten. Eine Kamera filmt mit. Es gibt Aufgaben und später eine Videoanalyse, erklärt Regina, ebenfalls eine von den Neuen.
Da wartet auf uns ein externer Schauspieler, die zum Beispiel die Rolle von Vater oder die Rolle von der Mutter übernimmt. Und wir müssen die Aufgaben lösen.
Der Umgang mit den Eltern hat in Kinderkliniken einen besonderen Stellenwert. Anleiten, trösten, beruhigen, die Extremsituation professionell und empathisch begleiten. Regina selbst ist es noch gar nicht aufgefallen, aber die erfahrene Pflegerin registriert im Alltag auf Station schon Unterschiede.
Da merkt man natürlich schon, dass sie ganz anders auftritt und sicherer auftritt.
Vor Sarah und Regina liegen noch einige Monate Fortbildung. Die zusammengefasste Ausbildung hat sicher einige Vorteile. Mit Blick auf die Kinderkliniken aber sollte der Gesetzgeber vielleicht noch einmal nachbessern.
Und über diese Nachbesserungen, die da gerade angesprochen wurden, darüber will ich jetzt mit Martin Dichter sprechen. Er ist Vorsitzender des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe im Nordwesten und gleichzeitig am Institut für Pflegewissenschaften an der Universität zu Köln. Hallo, Herr Dichter.
Hallo.
Generalistische Pflegeausbildung. Wir haben es gerade gehört, es gibt Stimmen, die sagen, wir müssen wieder zurück zur spezialisierten Pflegeausbildung, da wir sonst Fachwissen verlieren. Was sagen Sie denen?
Ja, das halten wir für keinen guten Weg. Wir haben diese generalistische Ausbildung, also die Zusammenfassung der bisher in Deutschland vorhandenen 3 Pflegeberufe zu einem Beruf in fast allen europäischen Ländern und auch weltweit. Und aus unserer Sicht ist es auch der Standard, wenn wir uns andere Gesundheitsberufe anschauen. Auch da findet nicht eine Spezialisierung bereits im Rahmen der Ausbildung statt, sondern es geht um eine grundständige Qualifikation. Und dann geht es darum, die fachliche Spezialisierung nach der Ausbildung zu organisieren.
Wir haben gerade von einem Beispiel in einem Kinderkrankenhaus gehört, dass die Pflegekräfte dann nachschulen muss. Ist das der richtige Weg für so spezialisierte Bereiche?
Ja, ich glaube, dass das der normale Weg ist. Also wenn Sie sich jetzt anschauen, wie eine Arztqualifikation in Deutschland stattfindet oder auch eine Qualifikation im Bereich der Physiotherapie, / Krankengymnastik, dann gibt es da auch keine spezialisierte Ausbildung am Anfang für diese Berufe, sondern zuerst steht da eine grundständige Ausbildung und dann gibt es die Spezialisierung beispielsweise für den Bereich Pädiatrie, also für die Pflege von Kindern.
Die Frage ist natürlich, wer das dann sozusagen organisiert und auch bezahlt. Also können das Krankenhäuser überhaupt leisten?
Ja, ich glaube, da gibt es verschiedene Ebenen. Das eine ist, dass wir auf einer Länderebene entsprechende Vorgaben brauchen im Sinne von beispielsweise Weiterbildungsordnungen für dann die fachliche Spezialisierung im Bereich der Pädiatrie. Das ist eine staatliche Aufgabe in den Bundesländern, wo es keine Pflegekammer gibt, und in den Ländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo wir eine Pflegekammer haben, ist es Aufgabe der Pflegekammer, entsprechende Vorgaben zu machen. Und die Finanzierung, die sollte von den Arbeitgebern, also von den Kliniken gestemmt werden, genauso wie die auch die fachliche Spezialisierung für die anderen Berufe finanzieren. Da kann man natürlich nochmal unterscheiden. Geht es da um Investitionskosten, um beispielsweise fachliche Spezialisierung erstmal aufzusetzen und Ähnliches? Da würde ich mir wünschen, dass auch es von der öffentlichen Seite eine Unterstützung für die Kliniken gibt. Aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das Ausgaben sind, die wie andere Betriebskosten anfallen und entsprechend auch einzupreisen sind, wenn dann Leistungen erbracht werden wiederum von diesen Kliniken.
Derzeit läuft ja eine Evaluierung dieser neuen generalisierten Ausbildung. Gibt es da schon erste Erkenntnisse, wie das Ganze läuft?
Ja, vorsichtige Erkenntnisse haben wir. Wir sehen anhand der Ausbildungszahlen, dass wir da gewisse Schwankungen hatten, vor allen Dingen auch oder vermutlich verursacht durch die Covid-19-Pandemie. Im Kern sehen wir aber einen Anstieg in den Ausbildungszahlen. Wir haben auch erste Erkenntnisse, wobei das keine abschließenden Ergebnisse sind, im Hinblick darauf, ob die Auszubildenden sich eher für eine spezialisierte Ausbildung entscheiden, also beispielsweise für den Schwerpunkt im Bereich der Pädiatrie. Darum geht es ja heute. Und da sehen wir, dass das durchaus angenommen wird, allerdings nur in einem geringen Prozentsatz. Wenn man das aber vergleicht mit der Anzahl derjenigen, die vor 2017 die Ausbildung im Bereich der Kinderkrankenpflege gemacht haben, dann haben wir grundsätzlich erstmal höhere Zahlen, als wir das in der Vergangenheit insgesamt die Anzahl von Kinderkrankenpflegeauszubildenden hatten.
Welche Verbesserungswünsche haben Sie denn noch für diese Ausbildung, beziehungsweise was ist Ihre Forderung an die Politik?
In allererster Linie, der Gesetzgeber hat eine Evaluation der generalistischen Ausbildung vorgesehen. Ich denke, die sollten wir abwarten und dann uns genau anschauen, wie haben sich die Zahlen entwickelt, für welche Spezialisierung, für welche Schwerpunkte im Rahmen der Ausbildung haben sich die Auszubildenden auch entschieden, wie bewerten die Auszubildenden selbst ihre Ausbildung. Bisher haben wir da sehr positive Zahlen. Und dann können wir schauen, inwieweit es Anpassungen geben muss. Aus unserer Sicht besteht vor allen Dingen Bedarf darin, die praktische Ausbildung weiterzuentwickeln beziehungsweise noch stärker zu standardisieren. Da haben wir den Eindruck, dass durchaus Geld ins System gegeben wird, um beispielsweise gute Praxisanleitungen zu gewährleisten. Und da würde ich denken, da müssen im Zweifelsfall dann halt eben noch mal mehr Vorgaben gemacht werden, um eine entsprechende Qualität sicherzustellen. Oder im Zweifelsfall auch noch mal die Geldbeträge erhöht werden, um die Qualität der praktischen Ausbildung zu unterstützen. Weil das ist aus meiner Sicht auch der Hebel, wenn die Arbeitgeber es schaffen, eine gute praktische Ausbildung zu organisieren, dann ist das auch der Hebel, der dazu führt, dass die Auszubildenden sich natürlich dafür interessieren, später auch diese Institution, in der es eine gute praktische Ausbildung gab, als ihren Arbeitgeber anzusehen.
Über die generalisierte Pflegeausbildung und Reformwünsche habe ich mit Martin Dichter vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Dichter.
Sehr gerne.
Seit fast 2,5 Jahren herrscht jetzt der Krieg in der Ukraine und seit fast genauso langer Zeit unterstützt Deutschland das ukrainische Hochschulsystem. Schon zum dritten Mal haben deswegen Hochschulen in Deutschland den hier lebenden Ukrainern eine Möglichkeit gegeben, eine Prüfung abzulegen. Dabei geht es um die Zulassung zu ukrainischen Bachelor- und Masterstudiengängen. In Berlin haben sich dafür 1.800 Personen angemeldet. Durchgeführt wurde das Ganze an der TU. Claudia van Laak war für uns dabei und hat sich das Ganze angesehen.
Klausur, bitte nicht stören, steht auf einem rot umrandeten Schild im Mathegebäude der TU Berlin. Im Prüfungssaal hat jemand eine große blau-gelbe Ukraine-Flagge aufgehängt. Katja, Tanja und Roxolana haben es nach 3 Stunden konzentrierten Arbeitens geschafft. Sie haben an diesem Vormittag ihre Zulassungsprüfung für die Masterstudiengänge Pädagogik und Psychologie geschrieben.
Bisschen Stress. Ja, ich bin ein bisschen müde.
Ich glaube, alles war gut, normal.
Nein, das ist it's not too much, 45.
Das Ergebnis kam prompt. Tanja ist enttäuscht. Nur 45 von möglichen 100 Punkten. Das reicht nicht fürs Masterstudium. Dabei hatte sie am Tag zuvor die lange Reise von Kiel auf sich genommen, um in Berlin den Zulassungstest schreiben zu können.
Ich lebe in Schleswig-Holstein. Das ist so long from here. Und ich komme gestern, ich war in Hostel und heute ich komme hier.
Auch die 20-jährige Katja hat für die Prüfungen eine weite Reise auf sich genommen. Sie lebt in einem 600-Einwohner-Dorf in Rheinland-Pfalz, stammt ursprünglich aus dem Donbass und ist alleine nach Deutschland geflüchtet.
Ja, das ist schwer. Man, du bist alleine, keine Familie, alles Familie Ukraine. Das ist ein bisschen schwieriger.
Katja hat sicherheitshalber 4 Zulassungsprüfungen absolviert. Am Tag zuvor Management und Verwaltung, jetzt Pädagogik und Psychologie.
Ich muss ein bisschen noch überlegen, weil ich weiß nicht, was ich möchte.
Die allermeisten ukrainischen Unis sind im Online-Betrieb. An eine Rückkehr denkt deshalb niemand.
Alles online, aber ich glaube, das klappt.
Etwa 6.000 ukrainische Abiturienten und Bachelor-Absolventen nehmen in diesem Jahr an den Zulassungstests an bundesweit insgesamt 9 Universitäten teil. Nach der Invasion Russlands und der Flucht von gut 1 Million Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland hatte das Kiewer Ministerium für Bildung und Wissenschaft um Hilfe gebeten. Der Prüfungsstart 2022 war etwas holprig, aber jetzt läuft es ohne Probleme, sagt Albert Goikes.
Die Herausforderung bestand insbesondere darin, natürlich über relativ kurze Zeit diese Möglichkeiten zu schaffen. Das sind natürlich in erster Linie auch Kapazitätsmöglichkeiten.
Sagt Goikes. Er verantwortet für die Berlin University Alliance, dem Zusammenschluss der 4 Exzellenzunis in der Hauptstadt, die ukrainischen Tests. Es gäbe nicht unendlich viele mit PCs ausgestattete Prüfungsplätze.
Weil diese Systeme ja hier nicht sonst nur rumstehen, sondern ja insbesondere zur Versorgung der Universitätsangehörigen da sind und die Hauptprüfungszeiten durchaus im Wettbewerb stehen. Und insofern müssen wir versuchen, das eine möglich zu machen und das andere auch.
Und so kann auch Roxolana an diesem Vormittag ihre Zulassungsprüfung machen. Die Lehrerin ist mit ihren 2 Kindern ins niedersächsische Duderstadt geflüchtet. Sie ist enttäuscht darüber, dass sich niemand für ihre Kompetenzen als Lehrerin für ukrainische Sprache und Literatur interessiert.
Ich kann nicht arbeiten als Lehrerin, weil mein Deutsch nicht so gut, weil mein Fach brauche ich nicht Menschen in Deutschland. Deswegen kann ich nicht als Lehrerin jetzt arbeiten.
Und weil ihr derzeitiger Job als pädagogische Assistentin sie nicht ausfüllt, will die Lehrerin jetzt noch online ein ukrainisches Psychologiestudium starten.
Das war ein Beitrag von Claudia van Laak und wir bleiben beim Thema Geflüchtete. Am letzten Freitag hat sich die Bundesregierung ja auf einen Haushaltsentwurf geeinigt, nach langem politischem Ringen. An vielen Stellen muss gespart werden, zum Beispiel auch bei den Sprach- und den Integrationskursen für Zuwanderer. Das hat die Deutsche Presseagentur gestern erfahren. Die Mittel sollen von gerade 1,1 Milliarden auf 500 Millionen sinken. Hintergrund ist auch, dass die Zahlen der Migranten zurückgegangen sind. In Berlin hofft man stattdessen auf Geld von der EU-Kommission, weil Deutschland, Polen und auch Tschechien besonders viele Ukraine-Flüchtlinge aufgenommen haben. Und das war's mit Campus und Karriere für heute. Mein Name ist Mathis Jungblut. Schön, dass Sie dabei waren.